Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ja, und nach einer kurzen Sommerpause oder vielleicht auch einer etwas längeren Sommerpause diesmal, geht es in dieser Folge aber dafür endlich mit einem wunderbaren und super interessanten Gast weiter. Ich zitiere an dieser Stelle gerne einmal den Protagonisten einer der vermutlich genialsten deutschen Serien aller Zeiten. Dort heißt es nämlich, seine Arbeit fängt dort an, wo andere sich vor Entsetzen übergeben. Und unser heutiger Gast beschreibt seine Tätigkeit vielleicht zwar etwas weniger drastisch, aber doch ähnlich und sagt, dass seine Arbeit beginnt, wenn Polizei und Spurensicherung abrücken. Und vermutlich steckt in beiden Aussagen viel Wahres. Er geht auch live auf Tour, um von seinem außergewöhnlichen Beruf zu erzählen, hat jetzt ganz frisch sogar ein eigenes Buch dazu herausgebracht. Und über all das und eben diesen außergewöhnlichen Beruf wollen wir heute mal ein wenig miteinander quatschen. Ich freue mich heute, den Tatortreiniger Thomas Kund begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ich grüße.
Ja, Thomas, für diejenigen, die jetzt immer noch nicht so ganz wissen, was du denn da jetzt eigentlich wirklich tust, stell dich doch bitte einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wie viel Schotti aus der Serie der Tatortreiniger steckt denn jetzt in dir?
Oh, das ist jetzt eine Frage. Ich bin halt Tatortreiniger und Desinfektor und wir haben uns auf dieses Thema Leichenfundortreinigung in dem Bereich Tatortreinigung sozusagen spezialisiert und dazu kommen natürlich auch Messi-Beräumung und das liegt meistens sehr nah beieinander. Also häufig liegen zum Beispiel auch Verstorbene sehr, sehr lange in ihren Wohnungen und leben verwahrlost oder vermüllt und extrem zurückgezogen. Deswegen ist das so ein fließender Übergang. Ja, ansonsten, ich sag mal, alles, was Schotti erlebt, könnte ich eins zu eins unterschreiben. Auch wenn das dort natürlich, ich sag mal, in einer gewissen Form etwas romantisch ist, wenn da viel Blut liegt und alles frisches Blut ist. Das ist ja häufig gar nicht so. Aber ansonsten, ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil sonst den nächsten Tag eine Tatortreinigertür sich öffnet. Und es ist wieder ein Fall, wo man sagt, unglaublich, das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich glaube, in dem Punkt ähneln sich auf jeden Fall der Beruf des Tatortreinigers und des Polizeibeamten. Denn so ähnlich ist es bei uns ja auch. Und oft sind wir auch wahrscheinlich vorher oder vielleicht sogar auch manchmal gleichzeitig, zum Beispiel bei so einem Unfallverdacht, ne, eine Türöffnung und man vermutet vielleicht dahinter eine Person in Not oder vielleicht auch, naja, nicht mehr ganz so in Not, weil sich das dann schon vielleicht in den schlimmsten Fällen seit ein paar Wochen erledigt hat, sage ich das jetzt mal lapidar. Aber das heißt, du kennst die Serie und du hast sie auch selber geschaut?
Ich habe die Serie nicht geschaut, ich habe die aufgesaugt, weil ich einfach die Situation gut fand. Ich finde die Komik interessant und die ist ja trotzdem etwas tiefgründig. Der eigentliche Tatortreiniger sieht ja, ich sag mal, viel, viel Schlimmeres und mehr. Aber ja, diese menschlichen Situationen, die da halt wiedergespiegelt werden, die sind halt so. Es ist auch mittlerweile so, dass ich gar nicht nach der Polizei komme, sondern wenn so ein Verdacht zum Beispiel entsteht, dass jemand verstorben ist in der Wohnung, dass ich dann vielleicht sogar als Erster mit vor Ort bin, weil ich dann sozusagen meine Nase mal ins Rennen schicke oder ich gucke schon mal, sind die Briefkästen voll oder ähnliches. Und dann findet halt eine Türöffnung mit einem Bürgerpolizisten oder ähnliches statt. Und ich arbeite als Sachverständiger und Gutachter auch für solche Fälle, für große Verwaltung. Und deswegen ist das mittlerweile auch ein Arbeiten Hand in Hand mit der Polizei und mit der Kripo, was ich auch begrüße. Also
sehr cool, auf jeden Fall. Also es kann ja immer nur von Vorteil sein, wenn man dann Spezialisten oder Sachverständige vor Ort hat. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses typische, ähnlich wie wenn wir irgendwo hingerufen werden zu sowas. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine Bürgerpolizei an sich, so wie das bei euch in Sachsen ja dann, glaube ich, ist. Aber wenn man schon zu so einem Einsatz gerufen wird, man riecht schon diesen leicht süßlichen Geruch, den man eigentlich nur riechen kann, wenn man ihn schon mal gerochen hat und weiß, was man damit in Verbindung bringt, nämlich diesen Leichengeruch. Der Briefkasten quillt leicht über und alles deutet schon darauf hin, man hat schon irgendwie so ein bisschen ein Bauchgefühl, so ein Instinkt. Man kommt ins Treppenhaus und weiß, okay, sehr wahrscheinlich, was einen da gleich erwarten wird. Ist das bei dir auch schon mittlerweile so, dass du hinkommst und du kannst eigentlich schon sagen, okay, ich weiß, was da jetzt gleich auf mich wartet hinter der Tür?
Ja, dann kommen noch die grün-gold schimmernden Fliegen dazu, die im Treppenhaus oder in der Lampe sind oder die ersten Maden unter dem Abtreter. Der Geruch ist, der ist halt einzigartig. Ja? Das ist ja nicht süß wie Zuckerwatte oder Vanillebonbons, sondern es ist halt süßlich wie Leiche. Mhm. Und ich sage manchmal so scherzhaft, ich kann eigentlich schon im Erdgeschoss sagen, wie lange jemand tot oben im fünften Stock liegt, weil es ja mittlerweile wirklich so ist, dass das sich dann rauskristallisiert. Natürlich hat man noch Tage, die dazwischen liegen oder wie ist die Temperatur, wie sind die Wetterbedingungen und so, aber man kann doch schon sagen, okay, der liegt ja 14 Tage, hier liegt jemand 8 Wochen oder ja, ein Jahr. Auch das gab es schon. Also das ist ja verrückt, was man da alles sieht.
Auf jeden Fall. Wobei ein Jahr, das hatte ich jetzt noch nicht. Was war deine längste Liegezeit einer Leiche?
Also meine persönlich längste Liegezeit ist wirklich ein Jahr und fast auf den Tag genau, weil der Verstorbene sehr gut Buch geführt hatte. Und ansonsten die längste Story, die ich gehört habe von einem Rechtsmediziner, ist 7 Jahre.
Das ist schon unglaublich. Also, ich meine, da ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig hinterher.
Ja. Hatten wir jetzt auch gerade ganz aktuell, dass auch ein skelettierter Leichnam in der Wohnung lag.
Mhm. Ja, je nachdem, wie trocken es dann da ist, hat man schon fast eine Mumifizierung von den einzelnen Leichen, ne? Das ist wirklich unglaublich. Ja. Und das geht ja auch wieder einher mit dem, was du gerade gesagt hast. Dieses, eigentlich weiß man nicht, was einen morgen erwartet. Und das ist immer wieder was anderes. Und man kann eigentlich nicht sagen, ich habe alles schon gesehen, weil es wirklich immer noch nicht nur Nuancen gibt, sondern wirklich Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und am nächsten Tag ereilen sie einen dann doch im Einsatz.
Ja. Das ist ja das, man sieht Scotty im Fernsehen, also Scotty Schotti, und sieht das und guckt das so und sagt, ja, lustig und unterhaltsam und ganz so verrückt kann es ja nicht sein. Ja, am nächsten Tag geht man in ein Haus, räumt und wird in den Keller eingeschlossen und denkt, das gibt's doch gar nicht. Ja. Mach die Tür auf, Mensch.
Du hattest gerade schon einmal erwähnt, also klar, Tatortreiniger, das ist deine Berufsbezeichnung, das ist aber jetzt nicht deine, sag ich mal, offizielle Industrie- und Handelskammer-Berufsbezeichnung, sondern du bist eigentlich staatlich geprüfter Desinfektor. Das zeigt ja schon, dass dein Arbeitsgebiet eben nicht nur dieses Wegputzen von Leichenresten ist, sondern eigentlich viel, viel mehr umfasst. Was genau gehört denn jetzt alles dazu? Gerade hattest du genannt zum Beispiel auch Messi-Wohnungen. Es muss nicht immer jemand gestorben sein in der Wohnung, bis du gerufen wirst. Was umfasst dein Arbeitsgebiet alles?
Ja, das ist, grundsätzlich hat es mal begonnen mit einer Tatortreinigung oder mit Tatortreinigung und dann geht man ja ins Thema rein, man beißt sich so ein bisschen fest und mittlerweile ist alles, was man desinfizieren kann, das desinfizieren wir auch als Unternehmen und wir hatten da, die Firmenbezeichnung war ja immer sächsische Tatortreinigung, aber wenn ich jetzt ein Rotavirus im Kindergarten habe, dann kann ich nicht mit der sächsischen Tatortreinigung hinfahren und deswegen ist aus dem Unternehmen die Desinfekt Service GmbH entstanden, wo wir einmal mit Desinfektionsgeräten handeln und zum anderen eben selber als Dienstleister tätig sind, von Krankenhäusern, Kindergärten, Fußballstadien, S-Bahn, also alles, was man eben desinfizieren kann, das desinfizieren wir auch. Und ein Arbeitsbereich, das ist so mein persönliches Baby auch, das ist eben die Tatortreinigung, wo wir die Tatort- und Leichenfundortreinigung haben und dann alles, was mit Messi, also mit Vermüllen, mit Sammelwut, weil das sind ja zwei unterschiedliche Typen auch. Also man sagt ganz schnell Messi, aber das eine ist ein Vermüllter und das andere ist jemand, der sich nicht trennen kann. Und dann gibt's ja noch Animal Hoarding und alles, was dazugehört. Und das ist dann so dieser Arbeitsbereich, mein Baby, meine Berufung eigentlich.
Ja, Sehr interessant auf jeden Fall. Aber Tatortreiniger ist ja jetzt auch nicht der alltäglichste Beruf der Welt. Wie rutscht man denn in so eine Branche überhaupt rein? Also hast du dir schon als 10-jähriger Junge gedacht, Polizist, Astronaut, Lokführer, boah, alles langweilig, aber so Leichenreste wegmachen, das wäre es auf jeden Fall. Das ist mein großer Traum, oder wie bist du da reingekommen?
Also ganz am Anfang wollte ich natürlich Indianer werden.
Klar.
Da kamen die Winnie-Two-Filme und dann war so ein Traumberuf Schäfer. Als Kind fand ich das einfach in der Natur mit Tieren
Schäfer?
Und so weiter und so fort.
Okay, das ist ja, jetzt auch nicht so alltäglich, ne? Aber sehr schön sicherlich.
Es kam immer ein Schäfer mit seinen Schafen bei uns vorbei und da war ich fasziniert von dem und den Hunden und das. Ja, und dann bin ich eben, ich sag mal, als Finanzdienstleister oder in der Finanzdienstleistungsbranche irgendwann gelandet. Und irgendwann gab es so einen Punkt, wo ich nach einer Veränderung gesucht habe. Und ich sammle alles, was alt ist. Also irgendwie alles Altes fasziniert mich. Und dann hat man hier und da mal zusammen eine Wohnung geräumt. Und es ist wirklich so, bei einem Grillabend kam ein befreundeter Kripo-Beamter auf mich zu und hat gesagt, mach doch Tatortreinigung, da gibt's nicht so viel. Wenn du das professionell machst, kommst an die geilen Wohnungen, wo noch interessante Antiquitäten sind. Probier doch das. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren und habe darüber nachgedacht. Und Sonntagabend habe ich mich hingesetzt und Visitenkarten gedruckt, weil ich gesehen habe, ach, brauchst gar nicht so große Ausbildung und das, was eigentlich fatal ist. Und habe meine Visitenkarten verteilt. Und irgendwann kam der Tag, wo dann der erste Anruf kam. Und der hat nicht mal auf meinem Handy angerufen, sondern im Unternehmen, im Büro bei uns. Und unsere Sekretärin war geschockt. Und da ist jemand von der Mordkommission dran. Und das Einzige, was bei mir geklatscht hat, waren die Füße, weil ich mega aufgeregt war. Und der sagte, ja, Kopfschuss und musste mal gucken. Und aber du kennst das alles. Ja, na klar, kenne ich alles. Und war ja mitnichten so. Ja, was macht man in so einer Situation, wenn man gar nicht weiter weiß? Dann ruft man seine Mutti an.
Klar.
Und genauso habe ich das gemacht. Habe gesagt, Mutti, ich habe hier Tatortreinigung und das. Und sag mal, was muss ich da für einen Reiniger nehmen? Und hole ich mir jetzt so einen Schutzanzug bei Obi erstmal? Und die hat gesagt, ja, hol zwei solche Schutzanzüge, komm vorbei, hol mich ab, wir machen das zusammen. Und da fiel mir ein Stein vom Herzen und dann sind wir zu dem ersten Tatort gefahren. Und danach war klar, das machst du nie wieder.
So schlimm.
Und daraus sind jetzt 8, 9, also fast 10 Jahre Tatortreinigung geworden. Ja, das war das nie wieder. Und dann professionalisiert man das. Dann macht man den Desinfektor und guckt nach Mitteln. Dann testet man selber. Und wie kann ich Gerüche anders beseitigen und so. Und ja, so ist das immer mehr und immer mehr geworden. Und jetzt sind wir ein mittelständisches Unternehmen mit 10 Angestellten und ja, macht Spaß.
Ja, Hammer. Aber Respekt auch an deine Mama dann, dass die da wirklich gesagt hat, komm, ich komm mit, ich will jetzt ein paar Leichenreste mit dir wegputzen und ein bisschen Gehirnmasse, so wie du sagtest, mit einem Kopfschuss. Also ich glaube, das hätte wahrscheinlich auch nicht jeder gemacht. Deine Mama, die war ja wirklich eine sehr taffe Frau dann. Respekt.
Verrücktes Huhn einfach, ja.
Also. Ja. Sehr cool. Du sagtest jetzt, du machst das jetzt schon 10 Jahre fast und mit knapp 10 Mitarbeitern. Wenn man denn dann jetzt dahin fährt, lässt du dir das vorher immer quasi erklären, was es da so gibt und dann entscheidest du, wie du da vorgehst? Oder ist das so, dass du dir das erstmal alles vor Ort selber anguckst und dann sagst du, okay, wir brauchen hier so viele Leute, vielleicht, ich schätze mal, beim Entrümpeln von zum Beispiel Messi-Wohnungen wird es ja wahrscheinlich ein paar mehr Leute geben, die dann mit anpacken müssen, weil das ja einfach, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also wir sind ja auch regelmäßig in solchen Wohnungen und das sind ja wirklich im Endeffekt, wenn man das da rausträgt, 100 Säcke oder was an Müll oder mehrere Wagenladungen einfach voll, wenn man da irgendwas rausholt, wenn dann noch Tiere dazukommen, die da vielleicht drin gehaust haben. Die haben ja auch meistens genug zu essen dann noch, was sie da finden können. Dann ist das wirklich Unmengen. Aber wie schätzt du das dann ein und wie analysierst du diese Tatorte oder diese Einsatzorte für dich?
Also zum einen Rekord sind 16, 17 Tonnen, die wir aus einer Wohnung mal rausgeholt haben. Nur an Müll, also wo man sagt, das waren 9 Tage, 5
Leute. Das ist ja wirklich bis unter die Decke gestapelt dann.
Ja, also und wie die das auch hinbekommen. Und dann, also das war so der Rekord und man kann das sich zwar am Telefon erläutern lassen, wenn die jetzt sagen, ja, es ist im Bad passiert und das, dann kann ich das einschätzen und man fragt ja dann häufig auch, wie teuer es wird. Viele denken ja, dass das Also es gibt ja auch so skurrile Storys, ja, der verdient jedes Jahr, jeden Monat fünfstellig pro Tatort und was weiß ich. Das wären Horrorpreise und das macht man nicht, das ist auch nicht reell, also das stimmt nicht, sondern man hat trotzdem eine Kalkulation, die man machen muss. Und es wird meistens gar nicht so teuer, wie die Leute halt denken, zum einen. Aber zum Großteil muss man es wirklich vor Ort ansehen, sich und einschätzen, weil man derjenige, der da gerade betroffen ist, zum Beispiel, der ist ja eh gerade in einem Schockmoment, in einer Schockstarre. Mhm. Ein Vermieter kriegt eine Wohnung, lag jemand 8 Wochen tot in der Wohnung drin. Die Polizei hat das jetzt endlich freigegeben und die sagt, naja, es ist ein bisschen Müll, ein bisschen rausräumen und es lag halt tot und es stinkt extrem. Ja, aber wir sehen, ja, wie lange ist die Liegezeit? Jetzt sind wir mal bei 14 Tagen, 3 Wochen. Also wir haben schon Fliegen und Maden. Und die Maden sind schon das erste Mal aus dem Körper rausgekrochen und suchen sich eine trockene Stelle, um wieder neu sich zu verpuppen. Und dann kommen ja die neuen Fliegen. Das bedeutet, die Scheuerleisten müssen entfernt werden. Dort muss gereinigt werden. Wir hatten jetzt ganz aktuellen Fall, der Verstorbene lag im 4. Stock. Und im 2. Stock kamen die Maden aus der Steckdose raus.
Oh, ja.
Das heißt halt, da musst du ja eine Lösung finden. Wie kriegst du das gereinigt? Wie kriegst du das desinfiziert? Also solche Fälle sind halt dann, und das muss man vor Ort einschätzen, das kannst du nicht pauschal am Telefon sagen. Das ist, ja.
Ja, ist ja auch sehr vernünftig, dann vielleicht, bevor man am Telefon sagt, ja, das ist gar kein Problem, dann kommt man da hin und dann ergeben sich irgendwelche anderen Probleme, sich das alles so anzuschauen. Was war denn der Rekord? Also du sagtest jetzt, manchmal waren es irgendwie ein paar Tage, bis da eine Wohnung wieder sauber war. Ich stelle mir das jetzt so vor, also ich meine, ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, aber wenn der jetzt wirklich im Badezimmer verstorben ist und da sind überall Fliesen, das ist relativ frisch, dann wird man das ja wahrscheinlich auch innerhalb von ein paar Stunden wieder säubern können im Zweifelsfall. Wenn das jetzt wirklich ein Jahr ist und sich der Körper im Zweifelsfall ja schon, das muss man ja so sagen, der begibt sich auf Wanderschaft durch die gesamte Wohnung, die Leichenflüssigkeit, also die gesamte Flüssigkeit, die sich normalerweise eben in dem menschlichen Körper befindet, die wird man hinterher in der gesamten Wohnung wiederfinden, wahrscheinlich im Boden, in der Decke, in den Wänden und in jedem Möbelstück und allem, was da eben rumliegt. Und im Endeffekt muss man ja dann die komplette Wohnung einmal komplett rausreißen und danach dann erst anfangen, vielleicht noch zu säubern. Sowas kann doch eigentlich nur Wochen dauern im Zweifelsfall, oder wie ist das?
Also es fängt ja damit an, dass man, ich sag mal, den Leichnam jetzt findet. Jetzt ist der aufgefunden worden. Jetzt kommt natürlich die Kripo und ermittelt. Deswegen wird der Tatort ja erstmal versiegelt. Das ist ja schon Zeit, die auch wieder vergeht. Jetzt ist das geklärt und der Schlüssel geht ja meistens ans Ordnungsamt oder ans Nachlassgericht, wenn es keine Erben gibt. Mhm. Das heißt, das Nachlassgericht schreibt ja auch mehrere Leute vielleicht an und die haben 6 Wochen Zeit, das Erbe auszuschlagen. Das kann halt sich schon da ja manchmal bis zu einem Jahr hinziehen, bis wir den ersten Schritt machen können. Deswegen ist es mittlerweile sehr schön, dass wir mit den Ordnungsämtern und mit der Kripo zum Beispiel in Verbindung sind, dass wir wenigstens eine Erstreinigung oder eine Erstdesinfektion machen können, um auch den Leuten, die in dem Haus wohnen, das wieder ein bisschen erträglich zu machen. Weil das ist ja zu dem Stress, dass man sagt, na, der Nachbar ist jetzt gestorben, der Geruch, die Fliegen und das ist ja schon unangenehm für die Mieter. Und wenn wir dann drin sind, machen wir als erstes eine Grobschmutzreinigung, also an der Stelle, wo es halt stattgefunden hat. Und dann werden wir häufig ja beauftragt, dann die Wohnung zu räumen. Da kommt es drauf an, wie viel es ist. Das muss halt alles raus. Das kommt in die Müllverbrennung und danach beginnen wir mit der Reinigung, Geruchsneutralisierung. Das dauert halt auch, das braucht alles Einwirkzeiten. Also das heißt, dass wir wenigstens einen Monat brauchen, wenn es wirklich so eine Wohnung ist, mit allem drum und dran geruchsneutralisieren. Das Räumen und die Erstreinigung, das ist eigentlich in 2-3 Tagen meistens erledigt. Da sind wir ziemlich schnell. Und da ist es auch für die Mieter dann auch erträglicher. Aber es können halt manchmal auch Fälle sein, wo du sagst, ja, da brauchst du mal 2-3 Wochen mehr, weil das so intensiv ist. Oder es muss doch mal Estrich raus oder Fußboden oder man muss noch irgendwas entfernen. Wir versuchen natürlich immer erstmal die günstigere Variante. Dass man sagt, wir versuchen es doch zu reinigen, zu desinfizieren vielleicht. Und dann machen wir den nächsten Step.
Gab es schon mal eine Wohnung oder ein Haus oder ähnliches, wo du reinkamst und gesagt hast, okay, das ist nicht mehr zu retten? Oder ist es wirklich so, dass du da reinkommst und sagst, okay, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber das schaffen wir.
Also ich bin ein bisschen fülliger, ich bin nicht der Sportlichste, aber wenn ich irgendwas mache, dann ist es immer so, ich mache zum Beispiel mal einen Triathlon mit und das. Ich bin bestimmt im letzten Drittel mit und da nochmal im letzten Drittel. Also, aber mein Ziel ist es immer anzukommen. Und wenn wir in eine Wohnung reinkommen und die ist noch so voll oder noch so schlimm, ist es eher so Herausforderung angenommen. Ich habe jetzt noch nie gehabt, dass ich gesagt habe, nee, das schaffen wir nicht und tut mir leid, das machen wir nicht, den Fall nehmen wir nicht an, sondern es ist immer so dieses, wir nehmen die Herausforderung an und so geht es auch ein paar Kollegen oder Mitarbeitern von uns. Der eine, der hat in einem großen Supermarkt gearbeitet, war da in einer Führungsebene und der hat gesagt, das Schönste ist, wenn so eine Wohnung am Ende leer ist und man hat das Ergebnis. Wenn man in einem Supermarkt das Regal einräumt, ist das abends, sieht das wieder aus wie Sau und ist wieder liederlich und man fängt immer wieder von Neuem an und ihm sagt zum Beispiel zu, dass das, ja, es ist zum Ende Schluss, wir kehren aus, wir reinigen, desinfizieren, es ist ein schönes Ergebnis. Und das ist immer dieses Ziel. Und wenn da 16 Tonnen drin sind, Herausforderungen angenommen.
Ja, Hammer. Kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich ein richtig schönes Gefühl ist, wenn man dann in der sauberen Wohnung steht. Ich hatte ja jetzt auch schon die Möglichkeit in dein neues Buch reinzulesen und da hattest du ja auch zum Beispiel geschrieben oder beziehungsweise du hast es ja mit Tarkan Bakshi zusammengeschrieben, ein super Autor, den ich auch Wahnsinn. Sehr schätze für seine Arbeit bis jetzt, also Neo Magazin Royal früher, Gute Arbeit Originals, so ein sehr bekannter YouTube-Kanal, vieles von ihm schon früher gesehen und aktuell schreibt er, glaube ich, auch für Tommy Schmidt in Studio Schmidt, also super genau. Cool. Wobei immer ein bisschen unsympathisch, wenn man so jung, gut aussehend ist und dann auch noch so erfolgreich. Das kann ich überhaupt nicht leiden.
Nervt, oder?
Nervt, total. Ja, aber wirklich cooler Typ und dadurch auch wirklich, muss ich sagen, ich bin jetzt fast durch mit dem Buch und es ist wirklich total unterhaltsam geschrieben, total witzig. Und da sind ja auch ein paar Dinge drin, die du schreibst, so deine typischen Rituale vielleicht. Da schreibst du ja auch ein bisschen von dem Daniel, heißt er, glaube ich, ne, der im Getränkemarkt gearbeitet hat. Da schreibst du auch von so einem Ritual, was du jedes Mal hast, wenn eine Wohnung dann quasi fertig ist. Hast du das dir irgendwann ausgedacht, einfach nur so quasi aus Spaß oder hat das einen gewissen Sinn für dich oder vielleicht sogar einen gewissen Wert für dich, dass du da so ein typisches Ritual entworfen hast für dich?
Ich würde mal jetzt, das sind drei Fragen, ich will gerne alle sozusagen beantworten. Also zum einen ist es so, ich bin extrem dankbar, dass ich Tarkan da kennenlernen durfte und dass wir gemeinsam das Projekt gemacht haben. Ich habe viele Leute jetzt kennengelernt, so ich sag mal aus Funk und Fernsehen mittlerweile. Und die sind halt vor der Kamera vielleicht manchmal ein kleines bisschen anders als normal sind, was auch okay ist. Und wenn jemand Tarkan so hört und kennt und sieht, ich kann euch eins sagen, der ist genau so. Also das ist ein echt super sympathischer Typ. Ich freue mich auch auf die Tour, die wir jetzt gemeinsam machen und wo wir die Buchvorstellung haben. Wir haben uns ja immer nur über Zoom oder Ähnliches unterhalten, weil Corona-bedingt es nicht anders möglich war. Und danach haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen und sind uns in die Arme gefallen. Und also der ist echt sympathisch. Also das vorab. Und wie gesagt, ich freue mich da echt jetzt auf die Buchlesereise. Also das wird bestimmt spannend, ihn da auch nochmal kennenzulernen. Daniel ist einer meiner besten Freunde und der hat selber Getränkemärkte und macht mit diese ganze Geschichte, weil ihm das Spaß macht, das zu räumen. Und wir haben da auch Freude dran. Und die letzte Frage war?
Dein Ritual quasi, dein Abschlussritual.
Ach so, ja, genau, Wohnung. Entschuldige. Genau. Also das ist so, man ist ja, ich sag mal, selbst der größte Atheist, den's gibt, der sagt, also ich glaube nicht an Himmel und Hölle und an Gott und an irgendwem, sondern es ist so, wie es ist und wenn wir tot sind, sind wir tot. Selbst der sagt dann, wenn jemand liebesverschloben ist, also jemand sehr sympathisches und der ihm am Herzen lag, sagt man dann manchmal, ja, der sieht uns doch von oben und der guckt doch zu. Das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man so denkt, das kriegt sie mit. Also ich hoffe und wünsche mir, dass meine Mama das mitkriegt, was hier gerade passiert und so, wie das alles sich entwickelt hat, weil mich das echt freut und ich da denke, dass sie da mega stolz ist. Und dieses Ritual ist halt daraus entstanden, dass ich einfach dann gesagt habe, ja, jetzt verabschiede ich mich. Ich habe auch sehr viele, die dann zu mir sagen, Mensch, wenn Sie alles gereinigt haben, könnten Sie bitte die Fenster aufmachen? Ich habe gelesen, dass der Verstorbene dann auch gehen kann. Das sagen häufig Leute zu mir und dann sage ich, na klar, dann mache ich das, ist überhaupt kein Problem. Und deswegen, ich verabschiede mich, dann habe ich den Fall auch aus dem Kopf. Also ich beschäftige mich nicht mehr extrem damit oder denke da viel drüber nach, sondern ich habe mich ehrlich und ordentlich verabschiedet, habe guten Job gemacht und dann ist das okay.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja auch gerade jetzt angesprochen hast, dieses damit abschließen, endgültig, und dann hat man es aus dem Kopf. Gab es denn bis jetzt schon Fälle, wo du das vielleicht nicht ganz so leicht aus dem Kopf bekommen hast? Weil ich sag mal, man hört ja oft, also auch wenn man als Polizeibeamter diese Fragen gestellt bekommt, was ist denn für dich am schlimmsten? Ist es der Anblick von einer Leiche? Ist es der Geruch? Und ich sag dann immer, ja, also Anblick, das ist was, daran kann man sich gewöhnen. Der Geruch ist etwas, daran kann man sich, finde ich, schlechter gewöhnen, weil es eben so ein ganz bestimmter Geruch ist. Aber auch das ist möglich. Aber das Schlimmste sind meistens irgendwie die Schicksale und das Ganze drumherum, was damit verbunden ist. Wenn wir dann da hinkommen und dann hat man da die am Boden zerstörten Hinterbliebenen, mit denen man dann ja auch noch sprechen muss. Man muss unangenehme Arbeiten mit denen zusammen machen. Man muss mit denen besprechen, welchen Bestatter holt man jetzt vielleicht und wie läuft das Ganze weiterhin ab, obwohl die eigentlich gerade erstmal selber klarkommen müssen mit der ganzen Situation und wir müssen die dann wiederum überfallen. Und dieses Ganze drumherum ist eigentlich viel schlimmer als dieses reine weltliche, biologische dahinter. Weil irgendwann sieht man das einfach ein bisschen professioneller, vielleicht ein bisschen auf medizinischer Ebene. Aber dieses Abschließen, das fällt mir in den Fällen zumindest schwerer, wenn man da vielleicht so eine emotionale Verbindung sogar noch hat mit den Personen, weil die vielleicht einen erinnern an irgendjemanden, den man kennt oder sowas. Oder wenn Kinder involviert sind oder sowas. Gab es da bei dir schon mal ähnliche Fälle? Also, dass du gesagt hast, okay, das hat mich jetzt doch ein bisschen mehr aufgewühlt, da musste ich noch mal ein, zweimal drüber nachdenken.
Also ja, zum einen habe ich kurz eine Frage. Wie geht's? Also der Leichengeruch ist ja dann in der Nase. Hast du das gleiche Problem? Also ich kenne das so und ich sage den meisten auch, dass das dann auch so ist, dass so zwei, drei Wochen später man, ich sag mal, beim Joggen auf einmal so diesen Geruch nochmal in der Nase hat und denkt, also entweder liegt hier irgendwo einer oder das ist jetzt nochmal von dem und dem Fall so.
Absolut. Also das geht mir ganz genauso bei meiner ersten Leiche, die auch schon ein bisschen länger gelegen hat, wo also dieser Leichengeruch auch schon sehr intensiv war. Das war wirklich, der hat mehrere Wochen in seinem Auto in einer Zun-Garage, also auch ein relativ kleiner Raum, gesessen. Und es war 35 Grad in diesen Wochen, mitten im Hochsommer. Ich habe die Garage aufgemacht. Ich war derjenige damals noch als Auszubildender, der in diese Garage reinkriechen musste, weil die anderen nicht reingepasst haben. Die ging nur so ein Spalt auf.
Okay.
Und ab dem Zeitpunkt, wo die Garage aufgemacht wurde, hat sich das wirklich im Ganzen, und das klingt so übertrieben, aber das hat sich wirklich im ganzen Viertel verteilt. Also da konnte man hinterher wirklich eine Straße weiter, konnte man das riechen. Und ich hätte es an dem Tag nicht geglaubt, aber ein paar Tage später bin ich dann irgendwie von der Arbeit zurückgefahren und ich hatte das Gefühl, wirklich immer bei jedem Geruch, den ich so ein bisschen intensiver gerochen habe, dachte ich mir so, oh, das riecht ja schon wieder nach Leiche. Und dann hat man auf einmal irgendwie das Essen vor sich gehabt, dann wollte ich irgendwie Nudeln essen und dann dachte ich mir, oh, irgendwie riecht es nach Leiche. Und das kam immer mal wieder, immer mal so nach in einem.
Und auch dieses, ne?
Dieses, genau, wirklich, auf den Mund liegen, man so. Schmeckt es, das ist ja wirklich auch dieser Geruch, dieser süßliche, ja. Der ist so intensiv teilweise, dass man ihn wirklich schmecken kann, genau wie du sagst, das liegt einem so auf der Zunge, das ist wirklich so, dass das dann in den merkwürdigsten Situationen, wo auch wirklich eigentlich gar nichts damit zusammenhängt ist, man diesen Geruch wieder riecht, ja, das kenne ich auch und das ist auch teilweise, auch wenn man das wochenlang nicht gerochen hat, dann riecht man das auf einmal und du weißt sofort wieder, okay, das ist Leiche.
Ja, genau. Ja, schön. Also geht's mir nicht bloß so, okay.
Nee, überhaupt nicht.
Und nur doch zu deiner Frage. Also zum einen, mir geht's zum Beispiel so, wenn andere weinen, egal ob Männer oder Frauen, boah, da könnte ich immer mitheulen. Also ich bin da sehr sensibel und ich bin ein lebensbejahender, lebensfröhlicher Mensch, aber da, also ich bin trotzdem sensibel und kriegt da schnell einen Kloß im Hals, wenn es bestimmte Situationen gibt. Und das teasert einem dann auch an. Und ich glaube, da dürfen wir uns das Menschliche auch nicht, trotz unseres Jobes, den du ja genauso machst, aus der Hand geben, sondern müssen dann auch menschlich reagieren, wenn die Leute so sind, weil wir treffen sie halt in ihrem verwundbarsten Augenblick. Und für mich einer der Fälle, also es gab sicherlich viele Fälle, die mich mitnehmen und die mich beschäftigen. Für mich war ein Fall, wo ich heute noch ein Kloß im Hals kriege und Gänsehaut, weil mich das beschäftigt und ich da dann einen Hut vor den Beamten ziehe, die solche Arbeiten machen. Ich hatte einen Fall, da lag jemand sogar 4-5 Wochen und wir mussten die Reinigung, wurden dann also sozusagen beauftragt für die Reinigung. Und ja, man recherchiert ja dann automatisch auch ein bisschen mit und sieht ja die Wohnung und kann die in einer bestimmten Art auch lesen. Und da lag ein Urteil mit Haftantrittsersuch sozusagen, dass derjenige 1 Jahr und 6 Monate zur Haft antreten sollte, wegen Kinderpornografie, Kindesmisshandlung und Handel mit gewissen Videos und Fotos und so weiter und so fort. So, das war für mich schon erstmal so, dass ich, also so schlimm wie es ist, ich konnte für den auch kein Mitleid mehr empfinden. Da ist es halt bei mir irgendwie vorbei. Ja, und dann lag ein Tablet und ich nehme das und wie ich das so berühre, geht das Display an und es erscheint auf dem Display ein Foto und da war ich, da kriege ich einen Hals. Das ist einfach, ja, das ist furchtbar. So war auch die ganze Wohnung. Also es lagen verschiedene Sachen dort auch überall rum und so und wurden dann, ich habe das alles dann auch im Nachgang auch der Polizei übergeben. Also war sehr viel Sachen zum Ermitteln. Also wer die Videos und sowas auswerten muss, Hut ab, dass Menschen das können.
Absolut.
Ich bin selber Papa von einem 6-jährigen Sohn und an dem Tag bin ich nach Hause und mein Sohn kam auf mich zu und da kommen Tränen in den Augen und das ist, weil ich schockiert bin, dass es Menschen gibt, die so unschuldigen, sicherlich ist das auch krank oder ähnliches, aber die so unschuldigen Wesen halt was antun können und das lässt mich nicht los, sowas. Das ist, an dem Tag bin ich erstmal rein, umziehen, Jogging, also Laufsachen an und 10 Kilometer durch den Wald mit Tränen auf der Wange, weil das einfach mich beschäftigt hat. Das ist
ja,
ja, das ist so für mich, wo es mich emotional mitreißt. Das ist
okay, ja, das glaube ich. Also dann geht es uns da auf jeden Fall ähnlich. Wobei, genau wie du gesagt hast, ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade auch in dem Beruf. Also ich habe oft schon die Diskussion auch mit Kolleginnen und Kollegen gehabt, die sagten, ja, wenn du so drauf bist, dann kannst du den Job nicht machen. Da musst du hartgesotten sein. Da darfst du im Prinzip dich null davon irgendwie berühren lassen. Aber meiner Meinung nach macht man den Job vielleicht sogar besser. Ich will jetzt nichts pauschalisieren in irgendeine Richtung, aber ich denke, das kann einem auf jeden Fall helfen, diese Art von Job zu machen, weil man einfach viel mehr Verständnis für das dahinter hat und man sich auch nicht irgendwie verstecken sollte, wenn man denn dann eben vielleicht ein bisschen sensibler ist. Natürlich, wenn man merkt, das zieht einen so weit herunter, dass man jeden Tag auf einmal nur noch unglücklich ist und nur noch das Schlechte in der Welt sieht, dann sollte man da sicherlich aufpassen, auch um seinen eigenen geistigen Zustand einfach zu schützen. Aber ansonsten, gerade weil man hat ja auch mit Menschen zu tun und man weiß auch, dass man anderen Menschen damit helfen kann im Zweifelsfall. Genau wie du sagst, die sind an ihrem verwundbarsten Punkt, denen geht's wahrscheinlich an keinem Tag so schlecht wie an diesen Tagen. Und man selber hat jetzt diese Möglichkeit, diese Kraft quasi, denen zu helfen und denen das Leben ein bisschen besser zu machen, indem man einfach auf eine ganz andere Art und Weise mit viel Verständnis, mit viel Einfühlsamkeit denen gegenübertritt und das Ganze dann eben auch mit einer gewissen
Pietät.
Ja, genau, mit einer gewissen Pietät, danke, gegenübertritt und ja, das ist meiner Meinung nach was ganz, ganz Wichtiges, anstatt da einfach hinzugehen und zu sagen, so, ja, das ist meine 500. Leiche, scheiß drauf, komm, jetzt geht mal raus und das passt schon irgendwie. Ja, denke, das ist was ganz Wichtiges auf jeden Fall, auch in dem Beruf. Und da unterscheiden sich unsere beiden Berufe ja auch gar nicht so sehr voneinander, würde ich mal behaupten. Wie viel von diesen einzelnen Schicksalen an einem Einsatz oder in einer Wohnung bekommst du denn mit? Also auch in deinem Buch schreibst du ja zum Beispiel, dass es so ist, eine Wohnung kann man lesen wie ein Buch eben, wenn man da reingeht, einfach weil es natürlich so viel Privates gibt. Das ganze Leben wird vor allem ausgebreitet. Ist das wirklich so, dass du da reinkommst und dann kannst du noch irgendwie nachfühlen, wie diese Person gelebt hat?
Also das auf jeden Fall, was das für ein Mensch war, wie die Entwicklung war, wo der herkommt, welche welche sexuellen Neigungen der hat, zum Beispiel, man erfährt ja so viel und ich sage dann häufig auch zu den Angehörigen, wissen Sie was, behalten Sie so in Erinnerung, wie sie ihn kennen und wie sie ihn hatten, ja. Weil man manchmal auch geschockt ist. Also wir haben eine Wohnung geräumt und ein Kollege kam zu mir an und stammelte dann immer mit, ja, da, also hier der Schlafzimmerschrank. Ich sage, ja, müssen wir ausräumen, abbauen. Nee, guck mal bitte. Und ich gehe da in dieses Schlafzimmer und da sind lauter Böden eingezogen. Und ich gucke und er sagt zu mir, was ist das? Und ich sag, ja, das sind Gläser mit Scheiße. Und er, was macht er damit? Ich sage, der hat die gesammelt anscheinend. Und okay. Er, warum? Und ich sag, es gibt da halt auch eine sexuelle Neigung. Und das war genau der Fall. Er hat Damen bestellt, die für ihn in die Gläser gemacht haben. Und er hat das fotografiert und archiviert und hat die gesammelt, die Gläser. Und wo du dir sagst, ja, es ist so. Und die Angehörigen müssen das nicht erfahren. Also das muss man denen nicht erzählen. Stimmt. Oder? Und da gibt's halt so, wir geben ja den Wohnungen, die wir räumen, häufig dann auch Namen, dass wir dann sagen, ja, das ist die Frettchenwohnung oder das ist die Eisenbahnerwohnung. Und die Taucheranzugwohnung ist eben die Taucheranzugwohnung. Und wenn da einer die Neigung hat, den Taucheranzug regelmäßig zu tragen, und der ist wahrscheinlich mit einem Lächeln im Gesicht im Taucheranzug auch gestorben, also es war so ein autoerotischer Selbsttötungsunfall, dann erlebt man halt sowas. Und dann findet man 20 Taucheranzüge in unterschiedlichster Form, wo jedes Mal der Bereich, der eine Bereich halt ausgeschnitten ist, damit der noch frei ist. Also, ja.
Ja, ja, okay. Das ist wirklich unglaublich. Also, da gibt es wirklich, da sind wir wieder an dem Punkt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Dinge, die man sich wirklich nicht vorstellen kann, die man sich nicht ausdenken kann, denen steht man dann da gegenüber. Aber ich finde auch, gerade das macht es ja dann immer wieder spannend und ist ja auch viel Material, um hinterher dann darüber vielleicht reden zu können.
Oder halt auch dann im Nachgang, bist erstmal geschockt und denkst, was ist das für ein Gerät, was macht man damit? Und dann kann man das vielleicht so ein bisschen recherchieren und dann sagt man, unglaublich, dass es sowas gibt.
Hammer, ja. Wenn du mit diesen Geschichten, sag ich mal, also klar, mittlerweile gehst du ja sogar live auf Tour, erzählst ein bisschen von deinem Leben als Tatortreiniger. Wie gesagt, jetzt hast du das Buch sogar geschrieben, wo du ja auch wirklich teilweise sehr intime Details von deinem Leben so ein bisschen erzählst, auch zum Beispiel deine Beziehung zu deiner Mutter oder zu deiner Oma. Also wirklich auch etwas tiefergehende Bereiche deines Lebens beschreibst. Wie gehen denn deine Freunde und deine Familie mit diesem Job um und mit diesen ganzen Geschichten, die du erzählst? Also erzählst du das zum Beispiel auf Partys, was du machst, und oder sagst du lieber, nee, ich mach was Langweiliges, immer noch Finanzbranche oder sowas, damit die gar nicht erst weiter nachfragen?
Also das eine ist, das erzähle ich zum Beispiel auch sehr gerne, wenn man früher auf einer Hochzeit war und man hat sich mit einem jemanden, den man noch nicht kannte, vielleicht von der Braut oder so, jemanden halt unterhalten und hat so, ja, und was machst du beruflich? Ja, bin tätig in der Finanzdienstleistung. Und ach Mensch, ich muss noch mal zum Onkel, wir quatschen nachher noch mal oder schon mal gucken. Und zack, sind die weg, weil die denken, oh, Hauptsache, der will mir jetzt nichts verkaufen. Und man hat eine Stunde vorher sich top unterhalten. Und jetzt mache ich das manchmal so, dass ich dann sage, ja, ich bin eigentlich so Reinigungskraft, Spezialreinigung mit Desinfektionshintergrund. Und ach, sag mal, ist das Tatortreinigung? Das klingt ja spannend. Also das würde ich auch gern, also angucken, machen könnte ich das nicht. Aber Mensch, so mal gucken und auch, was erfährst du da? Da hast du ja bestimmt verrückt, erzähle doch mal. Da ist man auf einmal im Mittelpunkt des Handelns sozusagen oder im Mittelpunkt der Situation. Und die Leute hören halt gerne Geschichten und True Crime und was passiert da. Und und das ist mir eben aufgefallen. Und dadurch ist die Idee entstanden, dass ich halt das mal erzähle, Storys hinter verschlossenen Türen. Und das ist dann so, ich treffe mich zum Beispiel jeden Dienstag mit ein paar Freunden zur Dienstagsbierrunde. Und dann erzähle ich halt auch mal so Storys. Und dann gucke ich, wie reagiert halt, oder das ist nicht nur bei der Dienstagsbierrunde, sondern auch an sich, erzähle ich manchmal so Storys und gucke, wie reagieren die Leute denn drauf, wenn du das so erzählst. Und so ist eigentlich das Programm entstanden, dass das eigentlich nur mehrere Storys sind, die ich irgendwo schon mal erzählt habe. Ja. Und die Leute sagen, ach, das ist ja spannend oder das ist ja interessant und das ist traurig. Und Und so ist das entstanden und so ist eigentlich auch das Buch entstanden, weil man eben viele Sachen erlebt und ich, auch das ist ja eine Art Verarbeitung der Fälle, das Buch zu schreiben. Also es hat mir mit Tagan mega geholfen, zum Beispiel auch die zwei Situationen, die im Buch beschrieben werden, selber zu verarbeiten. Das ist ja wichtig, dass man das das war halt, ich habe mit Tagan Zoom-Meeting gemacht und wir haben drüber geredet und ich habe ihm was erzählt und wir haben herzhaft gelacht und beim nächsten Mal saßen wir beide mit Tränen im Gesicht an der Kamera und ich habe die Story erzählt und so, also das ist eben das, was es dann ausmacht und dadurch hoffe ich oder denke, dass das Buch halt auch besonders ist und es ist nicht bloß so ein, ich bin Tatortreiniger und die Story war schlimm und hier habe ich den Fall gelöst und ohne mich wäre die Kripo ja gar nichts, so nach dem Motto, sondern nee, das ist nicht so und das ist ein Job, den man macht, das ist auch ein Knochenjob häufig und in Zusammenarbeit mit allen und ich bin auch nicht der Ermittler oder irgendwas, sondern ich bin der Tatortreiniger und ich habe halt eine gewisse Lebensgeschichte und die konnte ich erzählen und das ist toll für mich.
Ja, das merkt man auch, finde ich, wenn man das Buch liest, wie schon gesagt, dass du da halt auch sehr viel von dir selbst irgendwie mit reingepackt hast und es einfach nicht nur Storys sind über dich, sondern wirklich von dir kommt und auch so ein bisschen dein Innerstes irgendwie offenbart. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen an die Serie der Tatortreiniger dann, weil es ja doch so ein bisschen die Kapitel episodisch aufgebaut sind, da habe ich mich an der Tatortreiniger erinnert gefühlt, weil man wirklich dann wieder, okay, jetzt hatten wir da diesen Fall und welche vielleicht auch etwas philosophischen Gedanken kommen einem da vielleicht doch, das hat mir sehr gut gefallen.
Und ich lache auch gerne selber über mich. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Und wenn ich jetzt ein extremer Pessimist bin oder sollte da jemand sein, der sagt, ich will Tatortreiniger werden und ist nicht lebensbejahend und eher pessimistisch, und dann soll er es lassen. Dann macht es keinen Sinn. Dann kannst du den Job nicht gut machen. Ja. Lebensbejahend, ja. Lächle die Welt an und sie lächelt zurück.
Ja, auf jeden Fall. Also damit kommt man sicherlich auch viel entspannter durchs Leben, ne, für sich selber. Und ich finde auch, also ich hatte jetzt zum Beispiel in der letzten Folge mit einem Rechtsmediziner gesprochen. Du warst auch schon bei denen zu Gast im Rechtsmedizin-Podcast, ja, ne? Okay. Genau. Und da haben wir auch darüber gesprochen, so ein bisschen über diesen Humor. Vielleicht auch teilweise etwas schwarzer Humor in der, ich nenne es mal, Branche, ne, die mit dem Tod zu tun hat, öfter mal. Und meiner Meinung nach muss dieser Humor da auch Platz finden in dieser Art von Beruf. Erstens so ein bisschen als Selbstschutz und ein bisschen als Verarbeitung für diese ganzen Situationen. Zweitens bleibt es nicht aus, wenn es irgendwann halt zu einer Art Routine wird, weil im Endeffekt hat man das dann natürlich schon öfter mal gesehen und kann dann vielleicht auch die witzige Seite dahinter sehen. Ansonsten sehe ich das eigentlich in jedem Bereich so. Also ich habe auch schon oft gehört, hat denn Humor in so einem Job überhaupt noch Platz? Und du musst das aber ernst nehmen. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht ernst nimmt, wenn man auch mal darüber lachen kann. Im Gegenteil. Sondern man nimmt es ernst, man macht seine Arbeit professionell, man ist allen Menschen, die damit zu tun haben, gegenüber auch immer natürlich sehr pietätvoll, aber trotzdem heißt das nicht, dass man vielleicht auch nicht denen sogar noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann im Endeffekt und die hinterher dann doch vielleicht glücklicher da rausgehen, ne?
Also ich denke, eine Routine ist, ist so der Einstieg in eine schlampige Routine, also dann wird es eine schlampige Routine. Ich hatte mal einen Bestatter, der hat ständig Witze erzählt. Ich denke, das passt nicht, also nee, das macht auch keinen Sinn, das ist auch, denke ich, pietätlos. Aber man muss nicht selber dieses traurige Gesicht die ganze Zeit haben und so, sondern man kann ja die anderen trotzdem ermutigen und wenn man dann, wenn die Angehörigen nicht da sind oder ähnliches oder man mit der Kripo spricht vorne vor der Tür oder so, dass man da nicht in eine Fleppe zieht und traurig ist, sondern dass man auch mal einen Spruch macht und oder ähnliches, das ist doch okay, das ist, und das darf es auch. Und wie gesagt, man sollte da schon lebensbejahend und fröhlich durch die Gegend gehen, den Job fröhlich machen. Aber ich kann zum Beispiel auch keine Musik hören bei der Tatortreinigung. Das machen Kollegen, die machen sich Kopfhörer rein und hören irgendwelche Lieder. Ich würde permanent an Tatorte erinnert, wenn ich im Radio sitze und bestimmte Lieder höre, dann denke ich dann, ach, das war der Tatort und dort hast du das gemacht. Deswegen, also ich will dann auch meine Ruhe und einfach den Job machen. Und ja, dann mit Anstand und Respekt und trotzdem fröhlich mit einem Lächeln im Gesicht, dann ist alles gut.
Ja, tolle Einstellung, finde ich. Du hattest vorhin gesagt, dass wenn du auf Partys mit Leuten über deinen Beruf sprichst, dass dann auch ab und zu mal welche sagen, oh, würde ich auch mal gerne gucken und so, ja, wäre jetzt vielleicht nicht der Job für mich, dass ich es jeden Tag mache, aber ich würde auch mal gerne dabei zuschauen, das interessiert mich. Hast du tatsächlich schon mal Leute mitgenommen? Also so quasi Art Praktikanten. Ich meine, Daniel, hattest du selber gesagt, ist ein guter Freund von dir und war auch vorher ja schon ein guter Freund von dir, den du dann mitgenommen hast. Aber fragen da wirklich mal Leute nach, ob sie da mal mitkommen können und sich das angucken können? Und nimmst du die Leute dann mit?
Also ich habe schon gerade auch über Instagram zum Beispiel sehr skurrile Anfragen gehabt, das muss man schon sagen. Ich möchte aber keinen, ich sag mal, Tatortreiniger-Tourismus entwickeln. Mhm. Das ist respektlos, dass man sagt, ja, komm doch mal mit, guck mal hier Lager oder das. Ich zeige halt bei der Show ein paar Sachen, das ist okay. Und ansonsten nehme ich den Job schon ernst. Ich habe eine sehr, sehr gute Bekannte und die hatte dann einen Freund und der hat gesagt, was, du kennst den? Und also ich wollte auch gern den Job und das. Und weil die mir am Herzen liegt, ich die echt mag, so habe ich gesagt, naja, Mensch, wenn er wirklich mal gucken will und es ist wirklich was für ihn, dann komm, dann verabreden wir uns. Ich habe gerade einen Fall, da lag jemand 8 Wochen, die Leichenflüssigkeit einmal durch die ganze Wohnung und dann kommt er halt mit. Es kam, wie es kommen musste. Er kam an, ich hatte das Gefühl, er will auf den Mond fliegen. Der kam an wie ein Astronaut. Also, ja. wir sind dann in die Wohnung und die Bekannte war auch mit dabei und ich habe ihr auch Schutzanzüge gegeben und das alles. Und sie ist rein und hatte, ach, guck mal hier, und das ist ja auch verrückt. Und guck mal, tu mal, und wie machst du das jetzt? Kann ich mal mit der Spachtel, darf ich auch mal probieren und so. Ja, und er hat draußen vor der Tür hingekotzt.
Und okay, und das war's für ihn dann.
Er war gar nicht mit drin. Also ja. Von daher, das ist eben dieses, in Anführungsstrichen, dieses romantische, ach, Tatortreiniger könnte ich machen, da muss man Blut wegwischen. Es ist aber eben, ich sag mal, 50-60% der Fälle sind einfach Verstorbene, die lange in der Wohnung lagen, wo viel Leichenflüssigkeit ist, wo es extrem riecht. Und da ist es nicht dieses Romantische und mal schnell wegmachen. Und wir dürfen ja auch nicht einen Tatort sofort reinigen, sondern das sind ja Ermittlungen. Also heißt, das Blut ist meistens angetrocknet, eingezogen. Es ist nicht mal schnell mit dem Lappen drüber gewischt und fertig, sondern es sieht eben anders aus. Und das ein Knochenjob halt ist, dass, ja, da müssen Möbel getragen werden, da muss was zerschlagen werden oder auseinandergebaut werden, da muss Fußboden rausgemacht werden. Es ist wirklich ein Knochenjob und nicht dieses, ich wisch mal schnell. Und es riecht und sind Maden und Speckkäfer und Fliegen und Speckkäfer in allen Formen und Kot. Und wir haben jetzt eine Wohnung, wir nennen das immer Operation am offenen Herzen. Also es ist eine Messi-Wohnung, die geräumt werden muss und der Bewohner ist noch da. Dem wird halt gerade zum Beispiel über das Sozialamt oder soziale Dienste geholfen. Und das ist, ich sag mal, Alkohol ist ja auch nichts anderes wie ein Desinfektionsmittel. Wenn man viel Alkohol trinkt, dann ist man auch von innen gut desinfiziert und hat keine, ich sage immer, Flora und Fauna mehr im Magen-Darm-Trakt. Deswegen haben die Leute ja immer Probleme mit ihren Ausscheidungen und meistens sehr dünn und die Hosen sind voll gemacht und so sehen ja auch immer häufig die Wohnung aus, getrockneter Kot überall und ähnliches. Und dort ist das auch der Fall und der hat das halt auch nicht mehr über seine Flaschen bis ins Bad geschafft. Deswegen hat er sich Eimer ins Schlafzimmer gestellt, die einfach bis oben hin voll sind. Und das ist nicht nur ein unschöner Anblick, sondern das sind auch Gerüche, die man sich nicht vorstellen kann. Mhm. Und da darf auch ein natürlicher Würgereflex bei den Mitarbeitern oder bei mir entstehen, weil da kommt man nicht drum rum, dass es einen da hebt, wenn man das so sieht und riecht.
Mhm. Ja, das passiert auch bei Fälle, uns regelmäßig.
Ich hatte mal einen Kollegen sozusagen von dir. Wir hatten eine Türöffnung, 6 Wochen tot in der Wohnung. Und der eine ist reingegangen, der eine Polizeibeamte, und der andere ist an der Tür stehen geblieben und hat gesagt, oh nee, das kriege ich heute nicht hin. Wir hatten gestern eine Feier, eine Geburtstagsfeier. Ich bekotze mich, ich kann heute nicht rein. Ich kann nicht. Also es war wirklich, das gibt's halt auch mal. Und es ist auch eine menschliche Reaktion.
Das kann man niemandem verübeln in solchen Fällen. Ja. Und da finde ich tatsächlich noch, was du jetzt gerade beschrieben hast, schlimmer. Also dieser Leichengeruch, das ist ein ganz bestimmter Geruch. Aber ja, ich würde noch nicht mal sagen, der ist jetzt so mega schlimm. Also je näher man da rankommt, und natürlich gibt es da auch verschiedene Ausprägungen, aber der ist nicht so, so rein abartig per se. Aber das, was man teilweise in diesen vermüllten Wohnungen hat, wo dann monatelang verschimmeltes Essen irgendwo rumliegt und teilweise eben auch Kot- und Urinausscheidungen und alles, was man irgendwie so ausscheiden kann, solange man noch lebt zumindest, das finde ich teilweise viel, viel schlimmer als so eine Leiche, die irgendwie länger gelegen hat.
Ja, das also sehe ich auch so. Also abgelaufene Lebensmittel, die in Kühlschränken sind, wo, ich sag mal, die Kühlschranktür schon alleine aufging durch die Gase, die da entstanden. Und wir räumen halt die Kühlschränke aus, desinfizieren die trotzdem, also reinigen die immer und entsorgen die dann. Da hast du so Handschuhe, die bis über den Ellenbogen gehen und greifst da rein und ziehst das raus und dann macht's pluff, weil irgendeine Tüte aufplatzt. Dann kannst du nur gucken, dass du ganz schnell dein Gesicht rüber drehst und diesen Geruch nicht abkriegst, weil sonst ist da Ende im Gelände. Und solche Sachen. Ein Fall hat man, ich habe dann immer gesagt, also es war auch sehr viel Kot und Ausscheidung in der Wohnung und ich habe immer gesagt, warum riecht das so komisch? So, das hatte so einen ganz eigenen Geruch nochmal, wo ich echt verwundert war. Und dann hat es Klick gemacht. Der hat nur Rotwein getrunken. Und es war echt so eine rotweinsäuerliche Marke, die der da an den Tag gelegt hat. Ja, also deswegen, man kann sich auch nicht auf irgendeine Situation einlassen oder da sagen, das ist ja wie immer, sondern es kommen Gerüche oder Sachen ans Licht, wo man sagt, gibt's gar nicht.
Ja. Auch wieder eine spannende Ermittlungsarbeit zu schauen, was jetzt die schlimmsten Gerüche so fabriziert in dieser Wohnung. Ich meine, so ein bisschen ist es ja so, dass ihr im Prinzip dann ja auch schauen musst, woher kommt das Ganze jetzt, um dann im Endeffekt natürlich auch angemessen darauf reagieren zu können, ne?
Ja, ja, ja.
Das ist auch ein Sinnesorgan, was man nutzen muss, sicherlich dabei, auch wenn es vielleicht für die meisten nicht so schön ist. Kann ich auch niemandem verübeln, auch dem Partner deiner Bekannten da nicht. Aber man muss es natürlich sich dann auch eingestehen und versuchen, vielleicht das nicht zu sehr zu romantisieren im Vorhinein, weil, genau wie du sagst, es ist ein Knochenjob und es ist auch kein besonders sauberer Job, den man da macht. Genau. Also hinterher schon. Aber währenddessen wahrscheinlich eher weniger.
Und dieses Typische, was dann viele hier, im Fernsehen machen die sich ja immer hier so ein Mittel unter die Nase und so.
Oh Gott.
Das ist ja, also Vic Vaporub und das, ich sag mal, ich wurde gefragt da auch, ich sage, ja, kann man machen, hat man halt länger was vom Geruch, weil da die Atemwege schön frei sind. Ruhig vorher noch ein Kaugummi oder ein Eukalyptusbonbon essen, dass alles schön frei ist, dass sich die Geruchsbakterien auch richtig schön ablegen können. So, es ist ja Quatsch und wir brauchen ja unsere Nase, es ist ja auch für euch, es ist ja ein Ermittlungsbestandteil. Riecht es hier nach Gas oder nach einem bestimmten Gift oder ähnliches?
Absolut, also genau die gleiche Geschichte hatten wir auch mit dem Dr. Marcel Fairhoff, dem Rechtsmediziner, auch mich mit ihm drüber unterhalten. Das ist das Bescheuertste, was man machen kann. Aber man hört es ja immer wieder. Es gibt einfach so ein paar Gerüchte, die halten sich einfach hartnäckig. Und vielleicht muss man die auch selber einmal mitgemacht haben oder vielleicht einmal den Fehler gemacht haben, um zu wissen, was für eine blöde Idee das ist, sich mal schön die Atemwege frei zu riechen und dann erstmal in so eine Wohnung reingeht. Weil dann hast du wirklich noch mal länger was davon. Länger als sowieso schon, ne?
Ja, genau.
In solchen Fällen.
Also ich bin, seitdem ich das mache, selber aufgeräumter, sortierter. Ich halte mein Auto viel, viel sauberer, als ich das früher gemacht habe. Mein bester Kumpel, der lächelt das immer. Früher hatte ich erstmal 10 Minuten gebraucht, um den Beifahrersitz freizuräumen, dass er mitfahren kann. Echt? Und heute ist das immer alles picobello und der sagt, ey, du holst gerade 10 Jahre, 15 Jahre nach, wo jetzt ist dein Auto ständig sauberer als meins jemals war. Und früher, da war das so ein fahrender Müllcontainer. So, ja, man räumt halt trotzdem selber oder achtet da selber auf einmal viel mehr drauf, als das früher war.
Ist ja auch eine gute Entwicklung. Ich meine, zum einen kennt man sich natürlich auch besser damit aus. Das heißt, man weiß im Zweifelsfall, was sich da vielleicht ansammeln kann, wenn man mal vielleicht nicht sofort irgendwas wegräumt. Also das kennt wahrscheinlich jeder mit seinem Käse, den er vielleicht mal aus Versehen, während er in den Urlaub gefahren ist, im Kühlschrank vergessen hat oder sowas. Und wenn man das dann auch noch offen vielleicht irgendwo in der Wohnung oder vielleicht auch in einem Auto irgendwo liegen hat, irgendwelche Essensreste oder was auch immer sich da so ansammeln kann, dann weiß man ja, was da so alles kreucht und fleucht. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also wir reden ja jetzt die ganze Zeit hier davon, ne, reingehen, aufräumen und es stinkt und es ist eklig. Aber es ist ja auch so, dass man rein theoretisch so ein Schimmelpilz oder was, ne, wenn man den abbekommt, das ist ja sicherlich auch sehr gesundheitsschädlich. Also achtet ihr da auch besonders drauf? So, also klar, Schutzkleidung gibt es natürlich, ne? Aber achtet ihr auch besonders darauf, dass es dann natürlich Stoffe gibt, die euch gefährlich werden können?
Na, natürlich, also es ist extrem wichtig. Wie gesagt, die schlimmsten Sachen sind die Schimmel, Schimmelspuren, Schimmel an sich. Der halt gesundheitsschädlich sein kann. Es gibt verschiedene Bakterien und Keime, die wir beachten müssen. Und wir müssen zum Beispiel beim Arbeiten aber auch selber darauf achten, dass wir bestimmtes Desinfektionsmittel nicht einatmen. Viele denken ja, Mensch, Desinfektionsmittel, das ist ja, das tötet ja die bösen Keime ab und bösen Bakterien. Ich sehe das jetzt häufig, ja, ich sag mal, es gibt jetzt manchmal bei bestimmten Schnellrestaurants zum Beispiel solche Tafeln, wo man jetzt bestellen kann. Und dann sieht man so einen Mitarbeiter, der kommt mit einer Spraydose, sprüht das ein und wischt einmal drüber und fertig ist es. So sehe ich das auch in Krankenhäusern, dass das Reinigungspersonal desinfiziert und wischt was ab. Und die haben dann zum Beispiel keinen Mundschutz. Wenn ich Desinfektionsmittel einatme, töte ich Bakterien und Keime und auch die, die ich brauche. Also da ist auch manchmal vielleicht selbst da noch ist der Hinweis wichtig, das ist nicht also es tötet alles. Das tötet die guten wie die schlechten Bakterien und Keime. Und deswegen müssen wir da extrem drauf achten. Also da ist auch Arbeitsschutz extrem wichtig. Ja, das.
Klar, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass deine Arbeit extrem vielfältig ist. Also wirklich von kleinste Detailverschmutzungen, die man irgendwie wegschrubben muss, bis hin zu, man muss Boden rausreißen im Zweifelsfall. Was an Equipment benutzt du denn für solche Dinge dann? Also hast du da einen riesengroßen Wagen immer mit dabei, wo wirklich alles drin ist und du bist auf jeden Einsatzort quasi vorbereitet? Oder ich habe schon mal gesehen auf so ein paar Fotos auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel ein echter Tatortreiniger, da findet man dich auf Instagram, da sieht man dich auch ab und zu mal mit so einem silbernen Koffer, irgendwie so ein Zauberköfferchen, wo du wahrscheinlich allerlei an Equipment drin hast. Wie suchst du das aus und was braucht man alles für diesen Job?
Also ich habe einmal einen ganz großen Koffer im Kofferraum vom Auto oder hinten drin. Da sind so die wichtigsten Reinigungssachen und so, die man braucht zur Grundreinigung oder zur Grobschmutzreinigung. Und danach, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man Boden rausreißen muss oder so, dann haben wir natürlich auch spezielles Werkzeug. Das wird aber nicht in der ersten Situation gebraucht, sondern das wäre dann im zweiten Gang natürlich. Von daher, also es gibt so eine Grund-Tatortreinigerkiste, wo die wichtigsten Sachen drin sind. Und wenn es dann ins Detail geht, dann rückt man halt mit schweren Gerät an. Ja, also die Mittel und das sammelt sich über Jahre, dann perfektioniert man ja viele Sachen. Ich habe zum Beispiel, wir verwenden keine Holzschrubber oder Holzbürsten oder Spachteln mit Holzgriffe, sondern das sind alles Sachen, die gereinigt werden müssen oder danach eben auch entsorgt werden. Und das ist auch wichtig. Viele Sachen, die entsorgt werden, oder wenn man manchmal dann zum Beispiel Sachen, die kommen ja direkt in die Verbrennung, in die Müllverbrennung, obwohl eigentlich das, was wir wegschaffen, ist nicht mehr kontaminiert. Wir haben es ja so extrem gereinigt, dass ich glaube, das ist sauberer und bakterienfreier, als wenn man selber ein Sofa entsorgt und das zur Müllhalde bringt, sage ich jetzt mal. So, wir haben es gereinigt und desinfiziert bis in die Tiefe, aber trotzdem kommt es ja an die Verbrennung und bestimmte Materialien oder bestimmte Arbeitssachen, die wir brauchen, kommen auch direkt in die Verbrennung. Und andere Sachen müssen halt wirklich so sein, dass man sie reinigen kann. Also achte ich auch bei Geräten zum Beispiel drauf, wie sind die gebaut und verbaut, dass wir sie im Nachgang auch reinigen und desinfizieren können. Oder wir vernebeln halt bestimmte Geräte dann eben mit unserem Desinfektionsmittel und mit den Vernebelungsgeräten. Und ja, wie gesagt, so Spachteln und sowas, die haben halt keine Fugen und Griffe, sondern das sind zum Beispiel Spachteln aus ganzem Plaste oder ähnliches. Schrupper sind Metall, also Alustiele und Plaste. Und es ist halt wirklich, dass man es reinigen und desinfizieren kann und dass es hygienisch ist und dass ich es nicht dann mit mir rumschleppe im Auto in der Kiste und es ist dann irgendwo immer noch Bakterien oder Keime oder irgendwie kontaminiert.
Das heißt, da hat sich so über die Jahre jetzt quasi so eine ganze Sammlung zusammengefügt und da ist immer mehr dazugekommen und jetzt hat man so ein bisschen wirklich so einen Zauberkoffer mit seinen Zaubermittelchen. Man weiß, was funktioniert für einen selber, in welchen Situationen und im Endeffekt bist du dann doch quasi auf alles vorbereitet, weil du ja nicht weißt, was dich erwarten könnte beim nächsten Mal.
Genau, und es ist trotzdem auch ein Prozess. Also jeder Tatort musst du dich wieder auf neue Situationen einstellen. Du musst dich auf die Gegebenheiten einlassen und musst halt auch, ich sag mal, kreativ sein, um zu sagen, das kriegen wir so und so hin. Und ich fahre dann trotzdem auf, ich sag mal, Gebäudereinigermessen und ähnliches und informiere ich. Das ist immer ein Prozess, der sich weiterentwickelt, weil, ja, wie heißt so schön, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und es gibt halt immer wieder auch Neuerungen und Veränderungen, und die wichtig sind. Ich hole keine Schutzanzüge aus dem Baumarkt, so wie ich es vielleicht ganz am Anfang beim ersten Tatort gemacht habe, sondern ich habe spezielle Schutzanzüge mit einer bestimmten Gasdichte, mit denen können wir auch vernebeln automatisch. Und die kosten ein paar Mark, aber ich schmeiß die danach nicht in die Waschmaschine, sondern die werden entsorgt. Das ist einfach, das gehört mit dazu, dass ein paar Sachen halt leider entsorgt werden müssen, aber das ist halt wichtig.
Klar, auf jeden Fall.
Ich entsorge auch immer die Sachen, die von der Polizei noch da liegen. Die Schutzanzüge, die Schlappen, die Handschuhe, die werden ja gerne im Hausflur dann liegen gelassen und das räume ich alles mit weg. Also ich habe auch schon vom Bestatter, der hat auch mal ein paar Leichensäcke liegen lassen oder so. Also der Angehörige, der soll in die Wohnung kommen und außer, dass er den Menschen vermisst, soll er nicht feststellen, was eigentlich passiert war.
Das wollte ich gerade fragen, wo du jetzt sagtest, mal vielleicht irgendwelche Utensilien von der Kripo oder so oder von der Polizei, die dann da noch liegen. Hast du im Nachgang schon mal irgendwelche Dinge gefunden, die ganz sicher eigentlich nicht mehr dort hätten liegen sollen oder vielleicht sogar irgendwelche, sagen wir mal, es muss ja noch nicht mal Equipment sein, sondern vielleicht irgendwie eine Spur oder sowas, wenn es jetzt mal wirklich ein Tötungsdelikt war oder ähnliches, was vielleicht der Polizei dann weitergeholfen hat. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel diese Dateien Kinderpornografie, das ist ja dann im Zweifelsfall ermittlungsrelevant, aber natürlich auf eine andere Art und Weise nicht, also es hat nicht mit dem Tod der Person dann an sich zu tun, was du da gefunden hattest, aber gab es schon mal andere Situationen, wo du vielleicht noch irgendwelche Spuren gefunden hast, weil du guckst ja wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen gründlicher in jede Ecke, die man vielleicht gar nicht so sehen kann, wenn man da als erstes mal reinkommt.
Also grundsätzlich glaube ich, dass die Beamten immer einen guten Job machen. Also die wissen genau, wo sie hingucken müssen und ähnliches. Nach einem Suizid zum Beispiel, ich sag mal, einem Kopfschuss oder ähnliches, dann können natürlich manchmal auch Teile noch rumliegen, die man nicht sieht. Das sehen wir erst, wenn wir einen Schrank vorrücken oder ähnliches. Sowas kann schon mal passieren. Und ich habe auch mal einen Blutabdruck an der Terrassentür gefunden gehabt, der eigentlich mit dem, vielleicht mit dem Fall an sich gar nichts zu tun hatte. Dann informiere ich natürlich und sage, Mensch, hier ist noch, ich wollte einfach Luft holen und kurz Pause machen und bin auf die Terrasse gegangen und habe halt so eine verschmierte Blutspur gesehen. Ob die dann was mit dem Fall zu tun hat oder nicht, das ist für mich das, aber ich informiere dann und versuche das aufzuklären. Manchmal findet man im Nachgang noch Wertsachen, dann werden die gesichert und den Erben sozusagen auch übergeben. Und ja, das andere, was man alles an Skurrilitäten findet, die behalten wir häufig für uns. Und ansonsten glaube ich, dass die Polizei schon ihren Job ganz gut macht.
Da kann man ja auch gerne noch mal in deinem Buch nachlesen, welche skurrilen Funde es da teilweise so gab. Ich sag nur Walnuss, vermeintliche Walnuss im Hausschuh. Die Story hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt. Aber da gibt es sicherlich noch einige, auch wieder sehr skurrile, witzige und vielleicht in der Situation für dich dann natürlich nicht ganz so witzige, aber im Nachhinein witzige Funde, die du gemacht hast. Nochmal zurück zu deiner Live-Tour. Erstmal, wo genau kann man was dazu finden? Gehst du jetzt aktuell noch auf Live-Tour? Du sagtest gerade mit Tarkan hast du natürlich so eine Lesereise, die du aktuell dann abhalten wirst zu deinem neuen Buch oder zu eurem neuen Buch. Aber deine anderen Auftritte, wo kann man da noch was zu finden?
Also zum einen ist es, wenn man für die Lesereise das möchte, kann man nach dem Tod komm ich.de.
So heißt das Buch, ne?
Genau, so heißt das Buch. Da kann man alles drüber erfahren. Es gibt ein paar Sachen, die man da bestellen kann. Buch und Sachen, die dazugehören oder die man gerne dazu haben möchte. T-Shirt, Tassen und alles, was es so. Duftbaum finde ich total cool. Also ein Duftbaum von mir ist doch eine geile Idee.
Der sieht dann ja auch aus wie du, oder?
Ja.
Wirklich?
Das ist echt cool, ja. Das fand ich echt, ja, sympathisch.
Ja.
Cool. Und ansonsten jetzt zum Beispiel unter thomaskund.de oder ein echter Tatortreiniger findet man die aktuellen Tourdaten. Das ist nächstes Jahr im Frühjahr geht das los. Mhm. Sollte das im Herbst jetzt starten, aber Corona-bedingt ist das natürlich auch eine schwierige Situation. Aber es geht dann im Frühjahr los und bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das klappt. Und da freue ich mich auch drauf. Das ist zwar, ich sag mal, eine harte Tour. Das ist halt auch ein Job zu meinem Job. Mhm. Aber es macht mir ja Spaß und darüber zu berichten. Und ja, da kann man die Tour und ja, kommt alle, guckt euch an und lacht mit mir, weint mit mir und habt einen schönen, unterhaltsamen Abend. Ja.
Sehr cool. Was die Lesereise angeht, die beginnt ja jetzt ein bisschen früher, aber glaube ich schon, oder?
Genau, das geht jetzt Ende September, gibt es schon den ersten Termin, dann einen auch in Leipzig. Also ich bin in 2, 3 Städten unterwegs und ja, nochmal anders spannend, weil mit Tarkan auf der Bühne, ja, das macht bestimmt auch Spaß, freue ich mich, interessant.
Glaube ich gerne. Dazu kann ich auch noch mal sagen, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe das Buch jetzt fast durch, noch nicht ganz. Und ich war wirklich begeistert. Es ist super unterhaltsam. Man kann das wirklich richtig, richtig gut lesen. Ich habe es auch fast am Stück durchgelesen. Und kann jetzt auch noch mal sagen, dass selbst wenn man sich vielleicht ein bisschen besser mit der Materie auskennt als der Durchschnittsleser, weil man selber vielleicht schon mal an solchen Tatorten, Einsatzorten war, auch dann ist es super interessant, weil genau wie du sagst, kein Tatort, kein Einsatzort ist wie ein anderer eigentlich. Da kann man trotzdem super viele interessante Stories nochmal sich durchlesen dazu. Ein paar hast du ja auch so schon erzählt, ein paar hast du jetzt auch heute schon erzählt. Und das Allerbeste ist, ich darf euch, also den Zuhörerinnen und Zuhörern, tatsächlich sogar das ein oder andere Exemplar verlosen. Und dafür auch nochmal vielen Dank, Thomas. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr eins der Bücher von Thomas, also mit dem Titel Nach dem Tod komm ich, ergattern könnt, dann müsst ihr nichts anderes tun, als diesem Podcast einfach auf Instagram unter Tatwort Podcast zu folgen. Da werdet ihr dann in den nächsten Tagen alles Wichtige rund um das Gewinnspiel erfahren, aber auch nochmal um das Buch. Da werdet ihr auch nochmal sehen können, wie ihr vielleicht an Thomas herantreten könnt, beziehungsweise wie ihr zu den Tourdaten kommt und sowas. Das werde ich da alles nochmal veröffentlichen. Also einfach auf Instagram unter Tatwort Podcast folgen. Ja, dann habt ihr vielleicht die Chance, auch nochmal ein Exemplar zu gewinnen.
Es ist das Einzige ist vielleicht, ich habe Tarkan halt die Storys erzählt mit meinen Worten und er hat sie, ich sag mal, mit seinem Wording geschrieben und hat eigentlich genau den Punkt getroffen. Also der hat bestimmte Situationen beschrieben. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel, ich beschreibe meine Mutter und er hat sie mit seinen Worten erklärt. Und das, den Teil habe ich vorher meiner Schwester gegeben, weil ich einfach gesagt habe, guck doch mal, was sagst du, passt das? Und sie hat gesagt, oh, ich habe 14 Tage gebraucht. Ich habe jedes Mal angefangen, das zu lesen und musste es wegtun, mir eine Träne aus dem Gesicht wischen, weil ja, der hat genau die Mutter erwischt und konnte das genauso wiedergeben. Und so ist das bei vielen Fällen. Wenn ich das dann selber nochmal nachgelesen habe, muss ich halt schmunzeln oder lachen, weil ja, er hat's getroffen. Und das ist das Schöne und darüber bin ich eben dankbar, dass es so ein tolles Buch geworden ist.
Ja, man fühlt das auf jeden Fall auch ein bisschen. Was ich vorhin ja schon erwähnt hatte, ich fand es auch wirklich überraschend. Also die ein oder andere Story habe ich natürlich auch schon vorher mal gehört und habe mir mal so das ein oder andere Interview natürlich von dir angehört und durchgelesen im Vorhinein. Aber in dem Buch, also selbst wenn man die Stories teilweise schon kennt, die darin beschrieben werden, dann geht das noch mal so sehr in die Tiefe und zeigt noch mal so intime Momente auch mit deiner Mutter oder mit deiner Oma und dein Leben mit den beiden ja auch, was ja auch nicht immer einfach war, sag ich mal, einfach durch die Umstände sicherlich. Und das zeigt aber auch noch mal, glaube ich, oder das lässt noch mal erkennen, woher du dann doch deine ganze lebensbejahende Einstellung irgendwie nimmst. unter anderem auch von deiner Oma und deiner Mutter, so wie ich das zumindest interpretiere. Und das ist nochmal total schön zu sehen, dass egal in welche Situation man kommt und egal in welcher, mit welcher Situation man konfrontiert ist, dass es doch immer irgendwie einen Weg gibt. Und da gab es immer dieses schöne Thomas Mann-Zitat, was da ja auch öfter mal drin vorkommt.
Ich kann, weil ich will, was ich muss.
Genau. Und ja, das erkenne ich bei dir auf jeden Fall, dass du diese Einstellung hast. Auch wenn es vielleicht nicht immer so einfach ist oder an manchen Stellen, ne, in seinem Leben man sich denkt, boah, bleib mir weg mit solchen pathetischen Blödsinn. Das ist jetzt einfach gerade ein bisschen zu viel für mich. Im Endeffekt schafft man es dann doch vielleicht wieder daraus, egal wie viele Tonnen an Müll man hat, durch die man sich erstmal durchgraben muss, ne?
Und genau die Einstellung gebe ich halt auch bei einer Messi-Beräumung oder wenn dann, wie sozusagen, die Operation am offenen Herzen ist. Die Leute sind ja auch in ihrer Gefühlswelt an solchen Tagen, wenn wir das dann räumen und reinigen, hoch und runter. Und ich sage immer, bevor es dann losgeht, heute beginnt ihr neues Leben. Heute schaffen wir den Abschnitt zum neuen Leben. Das wird hart. Sie werden heute auch mal zu mir Arschloch sagen und schimpfen. Aber am Ende des Tages wollen wir hier ein schönes Ergebnis haben und darauf freue ich mich. Und es ist dann auch zum Schluss so, dass man halt mit einem Lächeln dort geht und wie dankbar die Leute sind. Auch manchmal im Nachgang kriegt man dann nochmal einen Brief oder eine Mail geschrieben, wo man einfach denkt, guck, nicht schlecht. Und da habe ich echt tolle, verrückte Menschen kennengelernt und Ich hätte noch Platz für ein zweites Buch oder noch eine zweite Bühnenshow oder Schlimmer geht immer oder mal gucken, was danach kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, du hast ja auch noch viel Zeit, das alles umzusetzen und ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Also bei der Bühnenshow werde ich sicherlich auch noch mal mit dabei sein nächstes Jahr.
Hoffentlich.
Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn das funktioniert. Und ja, ansonsten war das ja schon ein sehr schönes Schlusswort, Thomas. Mit dieser Einstellung, die ich nur euch allen ans Herz legen kann, die jetzt gerade zuhören, lässt sich das Leben sicherlich ein bisschen einfacher wuppen. Und damit sind wir dann aber auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Thomas, ich möchte mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier zu mir dazugestoßen bist und von deinem wirklich spannenden und faszinierenden Beruf erzählt hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und du fandest es auch ein bisschen interessant. Ich freue mich da immer total auch dann eben bestimmte Leute kennenzulernen, die total interessant sind, so wie dich. Wenn ihr mehr über Thomas und seine Arbeit erfahren wollt oder ihn vielleicht selbst mal engagieren wollt, darf man das so sagen, mit deiner Firma, ne, Desinfekt hoch 3, dann könnt ihr ihm vor allen Dingen auch auf Instagram folgen. Da heißt du ja, wie gesagt, ein echter Tatortreiniger. Und auf deiner Website einechtertatortreiniger.de gibt es ansonsten ja auch alle Infos zu deiner Tour, noch zu deinem Buch, allerlei Wissenswertes zu deinem Job und eigentlich alles rund um die Person Thomas Kund. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal dafür, Thomas. Möchtest du noch irgendwas sagen, nochmal ein letztes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen und hätte noch 5, 6 Storys und sowas. Vielleicht haben wir noch mal irgendwann die Möglichkeit.
Ja.
Ansonsten wünsche ich allen, dass alle gesund bleiben, dass sie weiter dranbleiben und bedanke mich bei dir und bis bald.
Ebenfalls, vielen Dank. Außerdem freue ich mich ja auch selbst immer über Feedback oder weitere Themenvorschläge oder vielleicht auch Gastvorschläge. Ebenfalls gerne über Instagram, Facebook oder über die Webseite vom Podcast. Ihr findet mich dort naheliegenderweise überall unter Tatwort Podcast. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.